Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mein Herzbellt, das Interview. Heute haben wir noch einmal die liebe Stefanie zu Gast bei uns. Stefanie ist im Bereich der Tierkommunikation tätig und aufgrund des ersten Interviews sind zahlreiche Fragen eingegangen, die wir hier im zweiten Teil gerne für euch beantworten werden. Diejenigen, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, können das natürlich A, gerne nachholen, denn er ist oben verlinkt. Und B, stellt sich Stefanie für die Leute gerne jetzt einmal kurz vor. Stefanie, magst du bitte einmal kurz etwas zu dir sagen?
Aber selbstverständlich. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Stefanie. Ich bin Tierkommunikatorin, seit fast 30 Jahren in Norddeutschland, gebürtige Französin. Und ich habe mich spezialisiert auf den Bereich der Sterbebegleitung und Trauerbegleitung mit Schwerpunkt Gespräche mit verstorbenen Tieren.
Heute, ich hatte es schon angekündigt, geht es sozusagen um die Zuschauerfragen, die sich ergeben haben aufgrund unseres ersten Interviews. Es sind einige, mal schauen, wie weit wir hier heute kommen, sonst machen wir einen dritten Teil. Es ist ja kein Problem.
Aber gerne doch.
Ich habe sie mir auch aufgeschrieben, weil es ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich gewesen und ich habe das so ein bisschen gewichtet, wie oft denn eine Frage kam. Und die erste Frage war tatsächlich, in welcher Sprache läuft denn die Tierkommunikation ab? Und ich weiß auch kurz den Hintergrund. Es ist halt so, sehr, sehr viele Hundefreunde adoptieren natürlich Hunde. Das finde ich immer eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Es kommen aber halt sehr, sehr viele Hunde einfach aus dem Ausland. Unsere Danette ist eine Französin, so wie du. Unser Ruck ist ein Ungar. Es gibt Tiere aus Spanien, aus Italien. Wir selber hatten auch eine Hündin beispielsweise aus Italien. Kurz, theoretisch sprechen die kein Deutsch. Von daher die berechtigte Frage, ja, wenn mein Hund aus dem Ausland kommt, wie sprichst du denn dann mit ihm?
Ja, die Frage kommt immer wieder vor. Das kenne ich schon. Das ist total lustig. Ich habe auch ganz viele Tiergespräche, die ich führen darf mit Hunden aus dem Ausland, aus dem Tierschutz meistens. Da gibt es viele verschiedene Herausforderungen mit diesen Hunden. Und die Frage kommt immer wieder vor, geht das trotzdem, obwohl sie nicht aus Deutschland kommen? Ja, das geht, weil das hat mit der Sprache überhaupt nichts zu tun. Ich finde es inzwischen auch eine lustige Frage, aber das ist total berechtigt. Die Sprache der Tierkommunikation ist eine intuitive Sprache. Das heißt, es geht mehr oder weniger, auch wenn ich das Wort nicht mag, um Telepathie. Es geht von Seele zu Seele, von Herz zu Herz. Sowas. Und es handelt sich dabei um eine direkte Kommunikation, sozusagen von Quelle zu Quelle, also ohne Missverständnisse, weil nichts mehr interpretiert werden muss. Also man bekommt direkt die Gedanken gesendet, direkt als Gedanke. Das heißt, bei einer normalen Kommunikation, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, läuft es so ab. Ich habe einen Gedanke, den ich in Worte formuliere. Dann spreche ich diese Worte aus. Diese gehen durch die Luft, also als Schwingung, als bewegte Luft, und sie treffen auf das Trommelfell meines Gesprächspartners, werden dort zu Tönen umgesetzt, die ins Gehirn gehen und anschließend interpretiert werden. Und da kann man sich vorstellen, auf diesen ganzen Prozess haben wir hier jede Menge Interpretationsfehler und auch Möglichkeiten einer Störung dieser Kommunikation. Und das ist mit Telepathie oder mit dieser intuitiven Kommunikation nicht vorhanden. Da gibt es zwar auch Störquellen, aber diese sind eher in mir als von außen. Das heißt, es gibt viel weniger Raum für Interpretationsfehler. Außerdem kommen diese Botschaften, wenn ich mit einem Tier spreche, in Form von Bildern, Gefühlen, Gerüchen, Geräuschen. Insofern ist das nicht, was eine Sprache bedarf, weder Deutsch noch Chinesisch, weißt du?
Also heißt es, du könntest auch mit einem Hund, der aus China kommt, sprechen.
Ganz
Das heißt,
genau.
es ist keine verbale Sprache, so wie wir beiden uns jetzt unterhalten, sondern ja, wie du es gerade eben beschrieben hast, es geht überhaupt nicht um das gesprochene Wort. Es geht um Gefühle, um Eindrücke, die du vermittelt bekommst. Und da ist natürlich die Sprache dann nicht notwendig, wenn das Tier so Kontakt zu dir aufnimmt.
Ganz genau. Das nennt man auch nonverbale Sprache oder intuitive Sprache, von der Intuition halt.
Super. Das war schon mal die erste Frage, die halt sehr, sehr oft gestellt wurde. Die nächste Frage, ja, da muss ich schmunzeln, weil das habe ich ja halt auch gedacht. Ne? Frag mal die liebe Stefanie, ob das funktioniert. Und zwar, es ist so nett geschrieben worden, hallo Anja, sag doch mal der Stefanie, sie soll meinem Hund bitte sagen, er soll die Hasen nicht mehr jagen. So, oder er soll eben was anderes nicht tun oder er soll was anderes tun. Also, ja, das ist die Frage, kann das halt auch funktionieren? Also könntest du auch hingehen und sagen, du lieber Hund, dein Frauchen hat zu mir gesagt, dass du sehr, sehr gerne jagen gehst, dass es eine Passion von dir ist. Sie möchte das aber nicht. Bitte lass das. Funktioniert das?
Ja, das ist so eine süße Frage. Das kommt immer wieder vor, auch im Pferdebereich oder Katzenbereich. Er soll keine Vögel jagen und mit nach Hause bringen, halbtot und so. Also das ist wirklich, ja, ich kenne das. Das ist, ich würde sagen, es ist bedingt möglich. Und zwar, die Tierkommunikation ist kein Ersatz für eine fundierte erzieherische Ausbildung und für ein Verhaltenstraining. Das wäre Manipulation. Genau. Also ich schicke die Menschen, die solche, ich sag mal, Herausforderungen haben, erstmal zur Hundeschule. So, weil das ist, man muss sich vorstellen, das Tier ist in seinem Körper hier auf der Erde mit seinen 4 Füßen oder wie viele er auch immer hat. Es gibt welche, die haben nur 3. Und die sind hier in ihrem Körper mit ihren Instinkten. Und diese Instinkte kann man nicht ausmerzen. Das wären sonst keine Hunde halt. Und ich sage immer den Leuten, überlegt bitte, ob ihr euch einen Hund mit Jagdinstinkt zulegen wollt, wenn ihr das nicht haben wollt. Muss man vorher recherchieren, bevor man niedlichen Welpen sieht und dann den einfach adoptiert und dann denkt so, oh Mist, und dann guck mal, oh ja, da ist ein Jagdhund. Ja, das ist natürlich dumm gelaufen, sage ich mal. In der Tierkommunikation ist das so, dass ich ein Tier bitten kann, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das Tier hat allerdings immer noch seinen freien Willen zu entscheiden, ob er dieser Bitte nachkommt oder nicht, egal wofür. Und das respektiere ich auch. Alles andere wäre Manipulation. Ich kann kein Tier sagen, das wäre für mich gegen diese ethische Grundsätze. Wenn du weiter jagst, landest du im Tierheim. Das finde ich so schrecklich, sowas. Das geht gar nicht. Sowas mache ich definitiv nicht. Also vorher gut gucken, bevor man sich einen Hund so anschafft. Und wenn das Kind oder der Hund in den Brunnen gefallen ist und da ist, okay, da könnte ich mal mit ihm sprechen, aber definitiv ohne Garantie. Ich kann das erklären aus Sicht des Menschen, dass er das nicht möchte, wieso, weshalb, warum. Aber ob es dann ein Ergebnis gibt, das hängt vom Tier ab, ob er das möchte oder nicht. Und einige können nicht gegen ihre Instinkte. Und da muss der Mensch damit leben und Maßnahmen treffen. Das ist
da muss ich ganz kurz nochmal einhaken. Ich habe es am Anfang nicht gesagt. Jeder, der die Mein Herz-Welt kennt, weiß, dass wir für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund stehen, für das Training mittels positiver Verstärkung. Und das ist einfach auch ein Thema, das wird natürlich immer wieder angesprochen. Man kann daran durchaus trainieren, das ist überhaupt keine Frage. Und man hat auch mit Sicherheit in einem gewissen Rahmen Erfolge. Es kann aber durchaus eben so auch sein, dass ein Hund eben einfach, weil Safety first, eben wenn er draußen spazieren geht, am Geschirr und an der von mir aus 20 Meter Schleppleine halt gesichert läuft. Das ist einfach was wichtig ist, dass wir einfach nochmal sagen, wir gehen, dafür stehst du ja auch mit deinem Namen ein, immer freundlich, immer fair mit den Tieren um. Das ist einfach ganz wichtig, nochmal so als als Hinweis. Und der Hinweis, dass man, wenn man denn, ich fand das so nett mit dem, wenn der Hund in den Brunnen gefallen ist, ja, wenn der Mensch sich für einen Hund entschieden hat, ich gehe jetzt mal davon aus, nach bestem Wissen und Gewissen und eben merkt, er hat da in Anführungsstrichen Verhaltensauffälligkeiten, egal welcher Art, dass er sich dann natürlich neben dir vielleicht einfach auch mal Hilfe bei einer professionellen Hundeschule, die eben mittels positivem Training trainiert, Hilfe sucht. Das ist nicht schlimm, das ist völlig legitim, da kann man sich Hilfe suchen, dafür gibt es ja solche Leute. Jetzt sagtest du eingangs, dein großes Gebiet ist eigentlich ja, die Sterbebegleitung, der Abschied vom Tier. Und dazu haben uns natürlich auch Fragen erreicht. Und eine Frage, die ich vorweg stellen möchte, warum möchten denn Menschen überhaupt mit verstorbenen Tieren sprechen? Also was haben die denn für Fragen? Also ich sag mal immer, es ist halt so, man soll natürlich die Zeit genießen, wo das Tier da ist und man was gemeinsam mit dem Tier machen kann. Um Gottes Willen, es heißt nicht, dass wenn mein Tier verstirbt, das nicht mehr in meinen Gedanken oder meinem Herzen ist, aber das ist halt, finde ich, eine berechtigte Frage, warum wollen die denn mit dem Tier sprechen, was verstorben ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist auch, muss ich zuerst sagen, ein Tabuthema in dieser heutigen Gesellschaft. Nach wie vor, es hat sich nichts geändert und die Menschen haben einfach Angst. Die Menschen beschäftigen sich nie mit dem Tod oder mit dem Sterben. Das ist extrem selten. Und meine Aufgabe ist, diese Aufklärung zu machen, damit die Menschen am Ende des Lebens ihres Tieres, das sie so sehr lieben, nicht in Panik geraten und keine überalten falschen Entscheidungen treffen, sondern wirklich, so gut es geht, mit klarem Kopf daran gehen. Die häufigsten Fragen sind eben, dass die Menschen oder sind darauf zurückzuführen, dass die Menschen sich riesen Selbstvorwürfe machen, dass sie was falsch gemacht haben, dass ihr Tier ihretwegen gelitten haben. Da sind immer dieselben Fragen, die kommen. Habe ich zu früh euthanasiert? Habe ich zu spät euthanasiert? Hätte ich mehr Schmerzmittel geben müssen? Habe ich was Falsches gemacht? Dann die Fragen, viele machen sich auch Vorwürfe, was sie im Laufe des Lebens an, ich sag mal, Gedanken machen. Er hat auf dem Teppich gepinkelt und ich habe ihn beschimpft oder sogar geschlagen oder die Nase da reingesteckt oder was auch immer. Und die können damit nicht leben. Sie haben ganz große Probleme, das stört die Trauerarbeit danach, und da sind die meisten Fragen zu diesem Thema. Und deswegen habe ich oder fühle ich mich berufen, diese Aufklärung zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele fragen ihr Tier auch, ob das Tier sie ihnen verzeihen kann, was auch immer sie gemacht haben.
Also das heißt, ich hake einfach mal ein, das heißt, man selber denkt, oh, in dieser oder jener Situation habe ich definitiv falsch reagiert. Ich habe meinem Hund, wir bleiben jetzt einfach mal beim Hund. Ich habe meinem Hund da definitiv Unrecht getan, in welcher Form auch immer. Dieses Unrecht kann ich natürlich nicht mehr wiedergutmachen, sage ich einfach mal, weil das Tier verstorben ist. Ich möchte einfach auch nur einmerken, wir sind nur Menschen. Menschen machen Fehler. Wichtig ist, aus diesen Fehlern zu lernen und die eben nicht zu wiederholen, wenn ein neues Tier kommt. Also das nur schon mal vorab. Also ich habe auch mit Sicherheit Fehler bei meinen Hunden gemacht, die ich jetzt
wir
bei meinen...
Wir machen alle Fehler. Es gibt kein einziges Tierleben, kein Hundeleben, was ohne Fehler verlaufen ist. Das geht nicht. Das ist so wie bei Kindern. Das ist nichts
anderes. Genau. Das Problem in Anführungsstrichen ist dann halt nur die fehlende Möglichkeit der wieder, ich nenne es jetzt mal Wiedergutmachung. Das heißt, ich habe irgendwas gemacht, was mir sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, noch, ja, ich sag mal, anlastet, womit ich eigentlich nicht umgehen kann, weil ich diese Möglichkeit der Wiedergutmachung nicht mehr habe. Und dann wende ich mich an dich und sage, Stefanie, da und da ist das und das passiert. Wie ist das denn bei meinem Tier überhaupt angekommen? Muss es so sein, dass ich jetzt praktisch ja, ich sage einfach mal übertrieben, Zeit meines Lebens ein schlechtes Gewissen habe oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm angekommen? Und dann wende ich mich in diesen Sachen an dich.
Genau, so ist das. Also ich habe das aus eigener Erfahrung gekannt, sage ich mal. Ich hatte ein Tier, was ich sehr, sehr geliebt habe. Und damals gab es keine Tierkommunikation. Da hatte ich den Namen davon noch nicht gehört und so. Und er ist gestorben und ich bin in so einem tiefen Loch gefallen. Das hat über 9 Jahre gedauert, fast 10 Jahre gedauert, bis ich aus dieser Trauer rausgekommen bin. Das war ganz schlimm. Und danach habe ich die Tierkommunikation kennengelernt und dann habe ich gedacht, hätte es das damals gegeben, hätte es mir sowas von geholfen. Und da habe ich verstanden, dass man da wirklich Aufklärung betreiben muss für die Menschen, damit sie aus diesem Loch nicht, also so nicht so länger als nötig drin bleiben, sage ich mal. Das ist wirklich schlimm. Und mit der Tierkommunikation kann man so viel erreichen, aber man kann noch mehr erreichen, wenn man sich mit diesem Sterbeprozess erstmal befasst. Ich spreche mal von natürlichem Sterben erstmal, also nicht der Unfall oder wie auch immer. Aber wenn es absehbar ist, dass ein Hund, ich sag mal ganz grob 10, 15 Jahren vielleicht bei uns bleibt, bei kleineren Hunden länger, bei größeren weniger, dass man sich schon, wenn er als Welpe zu uns kommt oder in jungen Jahren, dass man sich schon damit beschäftigt, das ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht überrascht wird. Und man merkt im Verlauf, auch bei mir, ich bin auch überrascht. Meine kleine Maus ist 2008 geboren. Könnt ihr rechnen, wie alt sie heute ist? Und letztes Jahr fiel mir auf, dass sie sich ein bisschen verändert hatte, dass die Haare ein bisschen weißer, grauer sind, dass sie ein bisschen langsamer ist. Und ja, und dann ist es mir wirklich bewusst, dass ich mich auch damit auseinandersetzen muss, damit ich ihr auch gerecht werde in dieser Phase. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weißt du?
Das heißt, das Sterben ist ja prinzipiell erstmal ein natürlicher Prozess. Ja, vom ersten Tag des Lebens sterben wir, fangen wir an zu sterben. Nur wann wir letzten Endes tatsächlich sterben, das kann ja niemand sagen. Aber, ja,
das
aber
ist was ein passt? Prozess. Das ist genau das. Wenn wir geboren werden, fangen wir an zu sterben. Das Leben ist tödlich und wir wissen nur nicht zwischen Anfang und Ende, wie lange das wird.
So. Genau, aber wenn man, du sagtest jetzt, dass deine Hündin halt ja jetzt schon, ich sag mal, das Seniorenalter erreicht hat einfach, das heißt, sie ist in Anführungsstrichen eben schon über ihrem Zenit, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben nicht noch 20 Jahre bei dir sein wird, ist durchaus gegeben. Was passiert denn dann an diesem Lebensende des Hundes? Wie habe ich mir das als Hundehalter vorzustellen und wie kann ich da helfen?
Ja, man kann vieles tun. Ganz wichtig ist, das Sterben selber ist eine bestimmte Zeit, was bei jedem Hund individuell ist. Das ist immer unterschiedlich. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man spricht von ungefähr 5 Phasen ab dem Moment, wo sie sich, und da sagen mir die Tiere immer im Gespräch, ich mache mich auf den Weg. Das ist der Satz, wo ich weiß, okay, jetzt fangen wir an. Wir gehen in dieses Sterbeprozess rein. Ab diesem Moment bis zum Ende, wenn die Seele den Körper verlässt, gibt es diese, ich sag mal, circa 5 Phasen. Das ist auch jetzt von mir, von meiner Erfahrung, das, was ich gelernt habe im Laufe der Jahren. Und das ist immer individuell. Diese Phasen sind unterschiedlich lang, je nach Tier, je nach Persönlichkeit und vor allem, ganz wichtig, je nachdem, wie der Mensch eingestellt ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe einen Einfluss auf das Sterbeprozess meines Hundes. Und deswegen mache ich diese Aufklärung. Es kann leicht gehen, wenn der Mensch sich vorher informiert hat, wenn er sich dessen bewusst ist, wenn er sein Tier nicht zurückhält, versucht alles, um das zu heilen. Ein typisches Beispiel ist auch bei Menschen, die das, ich sag mal, nicht sehen wollen, ist, dass sie versuchen, die Tiere in dieser Phase, wo die Tiere das Essen verweigern, dieses Essen einzuflößen als Brei mit Spritze, mit Medikamenten und alles. Und ich sage immer, mein Tier stirbt nicht, weil es nicht mehr ist, sondern es ist nicht mehr, weil es stirbt. Und das ist ganz normal. Das muss man aber wissen. So. Und es sind so diese Phasen, also die erste Phase, wo das Tier sich auf dem Weg macht, in dieses Prozess reingeht, kann sehr, sehr langsam gehen. Das kann sehr lang werden, bis zu einem Jahr, halbes Jahr. Das kann wirklich mehrere Monate dauern, die erste Phase. Und bei uns ist es so, dass wir versuchen, diese Phase auch zu schieben, nicht dran zu denken. Der Gedanke kommt immer wieder. Ich nenne das manchmal auch die Vortrauer. Ich habe schon mal mit einem Welpen geweint, weil ich dachte, irgendwann ist er nicht mehr da, wo er noch nicht mal erwachsen war. Diese Vortrauer. Und das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Ganz, ganz wichtig. So, und das ist die erste Phase, wo man denkt, ja, es könnte dem Ende entgegengehen und na, man versucht aber, den Gedanken zu schieben. Und in dieser Phase, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und es einem bewusst wird, kann man da wirklich dem Tier alles schön machen, sich mit dem Tier beschäftigen, ihm zu essen geben, was es mag, auf seine Wünsche achten, solche Dinge. Und ganz wichtig, spätestens dann sollte man mit dem Tierheilpraktiker oder mit dem Tierarzt sprechen über die Euthanasie, über das Lebensende, um informiert zu sein, was mache ich, wenn? Das ist ganz, ganz wichtig. So, in dieser ersten Phase, wo man noch nicht in Panik gerät, es ist noch nichts Akutes, ganz wichtig, sich zu informieren, spätestens dann. So. Ja, dann kommt die zweite Phase. Das ist der Rückzug des Tieres. Er wirkt abwesend, apathisch vielleicht. Das ist die Futterverweigerung. Er möchte nicht mehr essen oder selten. Und da versuchen wir mal die Leckerchen zu geben und so, um ihn zu animieren, weil wir natürlich den Gedanken nicht wahrhaben wollen, dass es soweit ist. Ne? Und das ist unterschiedlich lang. Also das kann mehrere Tage dauern, mehrere Wochen, je nachdem. Und eins muss man wissen, die Tiere können sterben. Sie geben sich dem Prozess hin, sie stellen sich keine Fragen und sie haben keine Angst. Unsere Aufgabe ist, dem Tier zu begleiten und unserem Hund, zum Beispiel wenn er Schmerzen hat, was am Lebensende auch normal ist, mit Arthrose, keine Ahnung was, solche Dinge, dass man ihm, ich sag mal, genug Schmerzmittel gibt, damit die Lebensqualität wirklich gesichert wird bis zum Ende. Aber nicht zu viel, dass er komplett weggedröhnt ist und nichts mehr mitbekommt, weil da kann er, das stört dieses Prozess wieder. Ganz wichtig. Ne? Und ja, das Tier, also der Hund in dieser Phase hat wechselnden Appetit. Das heißt, manchmal isst er und man denkt, juhu, ich habe mich doch geirrt, es ist alles gut. Und dann wieder weniger Appetit. Also das ist wirklich, dieses Sterbeprozess ist ein Wechselbalg der Gefühle, das geht in Wellen. Auch zum Beispiel ein Tier, was krank ist, ein Hund, der Krebs hat. Ihr wisst, wie Krebs verläuft, wahrscheinlich, das ist immer in Wellen. So, man denkt, er stirbt und dann, ach nee, es geht ihm viel besser. Remission, alles gut. Und dann geht es wieder runter. Und das ist ein Wechselbalg der Gefühle für uns. Das ist, ich sag mal, ganz, ganz schlimm. Aber wenn man mit Bewusstsein daran geht, sich informiert hat, weiß man, was einem erwartet. Und wir sind somit in der Lage, dem Hund zu begleiten und ihm so gut wie möglich dieses Sterbeprozess zu erleichtern. Und das ist das, was ich möchte, dass jeder, der ein Tier bei sich hat und liebt, dass er wirklich sich mit diesem Prozess beschäftigt und sich informiert, sich Hilfe holt in Form eines Tierheilpraktikers oder eines Tierarztes vor Ort und auch abklärt, wie ist es an Weihnachten, Silvester, Ostern, Feiertage, sonntags, nachts und so. Bist du da für mich, wenn es meinem Tier da wirklich nicht gut geht? So, das ist ganz wichtig. Ja, dann gibt es die dritte Phase. Und die dritte Phase nennt man, also nachdem das Tier wirklich, er kommt jetzt am Ende, nennt man dieses letzte Aufblühen, das letzte Aufbäumen. Das dauert vielleicht Minuten, manchmal Stunden, selten länger. Das ist eine Phase, die wichtig ist, damit der Körper, die Organe, die Seele in Einklang gebracht werden. Das ist, wenn man so will, die Seele versucht sich schon zu lösen von dem Körper. Und das kann Angst machen. Deswegen ist diese Aufklärung auch so wichtig. Das Tier macht Geräusche, was wir noch nie gehört haben. Und wir denken sofort, das sind Schmerzgeräusche. Er hat Schmerzen. Nein, hat er nicht. Das sind Geräusche, die dafür da sind, die Energie aus dem Körper rauszukriegen. Im Gleichgewicht zu sein. Dass die Organe ein gewisses Gleichgewicht haben. Das ist vergleichbar mit den Wehen einer Geburt. Und der Tod ist nichts anderes als eine Rückwärtsgeburt. Bei der Geburt freut man sich, bei dem Tod natürlich nicht, aber das ist nichts anderes. Eine Geburt macht keinen Spaß. Das ist mit Schmerzen verbunden. So. Und bei dem Tod ist es nichts anderes. So. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und da geht es darum, den Körper in Frieden hinter sich zu lassen. Deswegen sind diese Geräusche, diese Bewegungen, diese Zuckungen keine Anzeichen von Schmerzen, sondern sie sind dafür da. Und das ist ganz wichtig. So. Das darf einem auch nicht erschrecken. Das ist der ganz normale, natürliche Prozess. So. Ja, die vierte Phase haben wir jetzt und das ist, ich sag mal, wenn alle Kräfte aufgebraucht sind und der Sterbeprozess setzt jetzt wirklich aktiv ein und jetzt ist es klar bei jedem, auch jeder, der das vor sich hin geschoben hat und das nicht sehen wollte, jetzt ist es klar, dass das Tier sterben wird, auf jeden Fall so. Das merkt man zum Beispiel an dem Blick, der leere Blick, sage ich immer dazu. Die Körpertemperatur sinkt, die Atmung wird langsamer, flacher. Das heißt, das Ausatmen ist immer länger, setzt aus und das dauert, bis es wieder einatmet. Als ich meine Katze begleitet habe damals, das waren wirklich, ich sag mal, 3-4 Stunden, wo sie so geatmet hat, wo ich jedes Mal, ich hatte mir extra ein Stethoskop gekauft, also für die Geburt des anderen Hundes, aber ich habe das für sie benutzt, weil ich nie sicher war, war es jetzt oder nicht. Und dann kam immer wieder was hoch. Also das kann, das ist verwirrend auch. Aber ich kann sagen, ich war da sowas von konzentriert und fokussiert und ich habe nur zugesehen, dass es ihr gut ging. Man funktioniert, auch wenn man es nicht glaubt, man wächst über sich hinaus und auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört jetzt, die Sterbebegleitung ist ein Entwicklungsprozess, das ist ein Geschenk. Ich kann das heute sehen, als ich das damals war das für mich überhaupt nicht klar. Ich fand das absolut schrecklich und alles. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was ich für eine Entwicklung in dieser Zeit für mich in meiner Persönlichkeit durchgemacht habe. Ein Tier zu begleiten beim Sterben, da wächst man über sich hinaus. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich und für das Tier. Dann machst du dir keine Vorwürfe mehr am Ende, wenn du das durchgemacht hast, vernünftig, ja. So, und dann kommt natürlich die letzte Phase, das ist da, wo die Seele den Körper verlässt. Die Organe setzen aus nach und nach. Das letzte Organ, das ist also die Lunge und das Herz, sind letztens, also zuletzt noch da. Das Herz wird immer langsamer. Und in dieser letzten Phase werden alle physischen Funktionen eingestellt und der Tod tritt ein. Das heißt, man darf auch keine Angst haben, Urin kann abläufen, das ist manchmal sehr unschön, aber und Kot auch, natürlich Kot und Urin. Und es kann alles Mögliche sein, also diese Körperflüssigkeiten, und es kann sehr unschön aussehen, dass ein Tier zum Beispiel die Zunge streckt, der Kopf hängt oder wie auch immer. Und das Herz hört als letztes aufzuschlagen, die Muskeln erschlaffen. Deshalb kann das so merkwürdig und beängstigend aussehen. Und das Licht erlischt aus den Augen. Das sieht man sofort. Die Augen sind glasig und man merkt sofort, das Tier ist nicht mehr da.
Das heißt also, dieser Prozess, also der erste Teil von den 5 Teilen kann sich tatsächlich bis zu 12 Monate hinziehen,
sagen wir mal. Ja, maximal.
Je mehr ich mich praktisch an tatsächlich das Ende, an den 5. Prozess anschließe, umso kürzer werden halt die Intervalle. Und ich würde jetzt gerne da einsetzen, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt manch einer sagt, jetzt hat die liebe Stefanie gesagt, der dritte Teil kann Tage noch dauern, der vierte kann über Stunden gehen. Ist es dann nicht an mir als verantwortungsvoller und liebender Tierhalter zu sagen, ich möchte mein Tier nicht diesen Prozess aussetzen, sondern ich nehme den Tierarzt mit ins Boot, mit dem ich mich hoffentlich vorher unterhalten habe, und sage, bitte, ich möchte nicht, dass das Tier jetzt noch 2, 3, 4 Tage leidet. Was würdest du jetzt dazu sagen? Weil es ist Sterben, es gibt nichts Natürlicheres als den Tod. Und ich kann das sagen, ich habe schon 5 Fellnasen verloren auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Und glaubt mir, das macht bei jedem keinen Spaß. Und jedes Mal weint man und man ist am Boden zerstört. Aber ohne Tod gibt es kein Leben. Punkt. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich meinem Tier unnötige, vielleicht doch Schmerzen erleiden. Und es sieht tatsächlich nicht schön aus, wenn ein Hund zuckt oder kotet oder uriniert. Und es ist vielleicht in den Köpfen der Menschen so drin, der hat jetzt Schmerzen. Der soll keine Schmerzen haben. Ich muss es schon hinnehmen, dass er stirbt, weil ich kann da nichts gegen tun. Aber bitte ohne Schmerzen und in Würde. Was meinst du, wann denn dann der Punkt wäre? Sollte man sagen, nein, bitte lasst ihm doch diese 5 Phasen, ich nenne es jetzt mal, durchsterben? Oder sagst du, nein, wenn die Phase 3 beispielsweise einsetzt, dann ist es durchaus legitim zu sagen, wir rufen einen Tierarzt, dass er das Tier euthanasiert. Ich weiß, dass man wächst mit jedem Tod, den man begleitet. Ich weiß aber auch, dass es alles andere als eine schöne Erfahrung ist, weil man selber, wie du schon richtig gesagt hast, man selber funktioniert nur noch. Man kriegt hinterher einen Nervenzusammenbruch, wenn wirklich derjenige da war, der das Tier zum Einäschern holt, dann kann man zusammenbrechen, vorher nicht. Aber die Frage ist halt, muss ich das alles mit meinem Tier durchstehen oder ist es legitim? Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und wenn jemand für sich vielleicht entscheidet und sagt, ich will das nicht, weil ich es hinterher, glaube ich, nicht überlebe, kann man natürlich sagen, doch, du überlebst das. Aber man sollte natürlich die Angst, ich denke, es ist nichts anderes als Angst bei den Hundehaltern, die Angst wahrnehmen und sagen, natürlich hast du noch die Möglichkeit der Euthanasie. Was würdest du dazu sagen?
Du hast so viele Punkte angesprochen jetzt, das ist echt schwierig, das zusammenzufassen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die du angesprochen hast. Also, ein Sterbeprozess ist erstmal definitiv kein Spaziergang, ganz klar. Deshalb ist Information so, so wichtig. Für mich gibt es kein richtig und kein falsch. Euthanasie auf jeden Fall, natürlicher Sterbeprozess auf jeden Fall. Nein, das ist immer von Fall zu betrachten. Und so gehe ich ran, wenn jemand sich bei mir für eine Sterbebegleitung meldet. Meistens wissen die Menschen das nicht, also bewusst, unbewusst wissen die das ganz genau. Aber sie melden sich. Bei mir können Sie mit meinem Hund sprechen. Ich habe das Gefühl, es geht ihm nicht so gut. Und dann frage ich, wie alt? Und dann stellt sich heraus, das Tier ist 15, 20, irgendwie sowas. Und dann ist mir klar, wenn die Menschen mir beschreiben, in welchem Zustand er sich befindet, kann ich genau sehen, in welcher Phase er sich befindet. So fängt das an. Wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Mein oberstes Gebot ist, dass es dem Hund gut geht in dieser Phase und dass er bestmöglich diese Begleitung hat. Das heißt, das, was ich rate zuerst, ist, mit Hilfe der Tierkommunikation einen Hund zu begleiten, ist 100%ig. 200%ig ist mit Hilfe der Tierkommunikation und des Tierarztes vor Ort. Beides Hand in Hand. Sind eine geniale Kombination. Ich habe so viel Erfahrung. Ich arbeite mit einer Tierärztin zusammen, beziehungsweise mit mehreren, wo wir uns auch also zu dritt wirklich Mensch, Tier, Tierarzt und Tierkommunikation, ja zu viert, dieses Sterbeprozess dann wuppen. Und das ist nichts anderes als wuppen. Das sage ich ganz bewusst. Und zwar, ich gucke erstmal, damit es dem Hund gut geht, muss es dem Menschen gut gehen. Wenn ein Mensch Angst hat, das als entsetzlich ansieht, dieses Prozess, und das gar nicht ertragen kann, ich mache die Aufklärung, ich spreche ganz lange mit den Menschen. Eine Sterbebegleitung ist eine ganz andere Geschichte als ein normales Tiergespräch. Und meistens sehen die Menschen das ein, verstehen das auch in dieser Phase. Ich habe ganz tolle Sterbebegleitungen gemacht, wo wirklich Hand in Pfote bis zum Ende richtig, richtig toll perfekt gemacht wurde. Und wo der Hund ohne Druck richtig sich gehen lassen konnte, sich dem Prozess hingeben konnte und so für alle ein friedliches Ende gewesen ist. Also das war ganz, ganz toll. Wenn trotz Aufklärung ein Mensch, zum Glück ist das selten, das gar nicht ertragen kann. Ich habe auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Damen sind das meistens, die ein natürliches Sterbeprozess ihrem Hund ermöglichen möchten. Aber wenn zu Hause der Partner oder die Mutter, die beste Freundin sagen, du bist ein Tierquäler, du musst zum Tierarzt und so weiter, der Druck von außen ist nicht zu verachten. Das ist ganz, ganz stark. Und viele Menschen von außen können das nicht nachvollziehen. Sie haben sich damit auch nie befasst und versuchen Druck auszuüben, weil sie sich dieses Elend nicht angucken können. So. Und ich habe auch ganz viele Menschen dahin begleitet, dass sie sowas auch standhalten können, dass sie wirklich ihr Ding durchziehen zum Wohle ihres Tieres. Ich sage nicht, du darfst nicht euthanasieren. Ganz im Gegenteil. Zum Wohle des Tieres, das ist das oberste Gebot. Und immer wieder mit dem Tierarzt sprechen, dass er nach Hause kommt, dass er sich das anguckt und so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es gar nicht geht, wenn jemand das nicht erträgt, dann ist es besser als, ich sag mal, in so einer Atmosphäre, dass der Hund ja nicht losgelassen wird, zwangsgefüttert wird oder wie auch immer, dann ist tatsächlich manchmal eine Euthanasie besser, als der Hund sowas erträgt, tagelang, wochenlang. Ja.
Das heißt also, es ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, tatsächlich von Fall zu Fall abzuwägen und ganz ja, genau. Es ist auch vom Begleitenden Zweibeiner und den Lebensumständen des begleitenden Zweibeiners abhängig, wie man sich entscheidet. Euthanasie hat nichts damit zu tun, dass man sagt, der muss jetzt weg. Im Gegenteil.
Ja, nein.
Es kann ein durchaus richtiger Schritt sein, wenn der immer stets zu Rate gezogene Tierarzt sagt, jetzt müssten wir vielleicht die Schmerzmittel so hoch dosieren, dass es dann darüber vielleicht schon zu einem Herz-Kreislauf-Versagen kommt. Von daher sollten wir vielleicht jetzt diesen oder jenen Schritt gehen. Ich denke, wichtig ist einfach, dass wir Tierhalter uns bewusst machen, dass mit dem Tag, wo wir uns ein Tier zu uns holen, auch irgendwann der Tag kommt, an dem wir dieses Tier in Würde und möglichst schmerzfrei gehen lassen müssen. Ich denke, das ist das, wo wir einfach die Hundehalter, Tierhalter zu aufrufen sollen und dass wir ihnen aufzeigen, es gibt unterschiedliche Wege und es ist überhaupt nicht schlimm, sich Begleitung zu holen, weil Trauer ist auch durchaus ein natürlicher Faktor, sage ich mal, eine natürliche Reaktion, die gehört auch zum Leben dazu, so wie das Tier uns über Jahre Freude geschenkt hat. Es ist sicherlich auch legitim zu trauern. Man sollte halt nur eben sagen, okay, ich kann diese Trauer jetzt in dem Moment, wo mein Tier vielleicht verstirbt, ein bisschen zurückstellen und tatsächlich meinem Hund, weil wir halt eben über Hunde immer reden, deswegen sage ich
mal, ja klar, das funktioniert auch.
So begleiten, dass er weiß, natürlich bin ich traurig, wenn du jetzt gehst, aber eines Tages sehen wir uns sowieso wieder, davon bin ich ja überzeugt, das weißt du, ja, aber ich bin jetzt für dich da und ich begleite dich ja bis zum Ende, vom Anfang bis zum Ende eben. Und wie man das macht, ist letzten Endes halt der Person überlassen. Wichtig ist nur, wenn man halt ein verantwortungsvoller Hundehalter ist, dass man sich vorher schon mal da erkundigt. Weil du sagtest nämlich auch, ja, wenn dann jemand anruft und sagt, ich weiß nicht, dass er das unbewusst sehr wohl weiß, dass es vielleicht eben, dass diese erste der fünf Phasen eingesetzt hat. Und das ist legitim, sich dann in dem Fall halt Hilfe zu holen, richtig?
Definitiv. Also je mehr man seelische Unterstützung hat von zwei Beinern, desto besser. Desto besser, wenn das wirklich in dem Sinne des Tieres ist. Und wie gesagt, dem Prozess Vertrauen, ganz wichtig. Der Hund weiß, wie Sterben geht. Es liegt nur an uns, dieses Prozess, und ich sage ganz bewusst, bis zum letzten Atemzug, egal ob Euthanasie oder nicht. Übrigens, ich spreche niemals von Einschläfern, weil das Tier schläft nicht ein. Nach der Spritze ist es tot. Und das muss man sich auch ganz bewusst sein. Ganz, ganz wichtig. Das kann man nicht rückgängig machen. Es wacht nicht mehr auf. Und in diesem Prozess ist es wichtig, bis zum letzten Atemzug sein Tier zu begleiten. Das hat er verdient und das ist unsere verdammte Pflicht, das zu machen und ihm das Leben zu erleichtern. Das ist fast, ich sag mal, die wichtigste Lebensphase unserer Tiere, die uns so viel Freude geschenkt haben oder so viel für uns getan haben im Laufe ihres Lebens. Sie haben uns Krankheiten abgenommen, sie haben uns auf Dinge hingewiesen, sie haben zu unserer Entwicklung beigetragen, sie sind zu uns gekommen, nicht aus Zufall, sondern für eine bestimmte Aufgabe. Und die haben sie meisterhaft und fantastisch erfüllt. Und es ist unsere Pflicht, sie zu begleiten in dieser Phase, wo sie selber so empfindlich und so verletzlich sind und sich nicht wehren können.
Ja. Der Hinweis, deswegen, ich sage auch immer Euthanasie, weil ich sage immer, das ist der letzte Liebesbeweis für unser Tier, der uns selber das Herz bricht. Weil wir können es nicht mehr rückgängig machen.
Ganz
ja, genau. Verstorben ist verstorben, aber ja, als verantwortungsvoller Hundehalter habe ich, finde ich, die Pflicht, mein Tier wirklich bis zum Ende zu begleiten. Jetzt habe ich aber natürlich noch eine Frage. Jetzt haben wir das alles auf uns genommen. Unser Tier ist, stellen wir es uns einfach mal schön vor, tatsächlich eben verstorben, zu Hause, im Kreise seiner Lieben. Und dann reflektiere ich. Ja, und denke, habe ich das denn doch alles richtig gemacht? Und vielleicht war da doch noch irgendwas. Ich möchte jetzt gern darauf hinaus, wenn das Tier verstorben ist und ich mir Gedanken über das unser Zusammenleben gemacht habe und ich vielleicht doch die ein oder andere Frage an mein verstorbenes Tier hätte, gibt es da vielleicht Sachen, dass du auch Erfahrungen hast, dass du sagst, du Anja, ich habe tatsächlich schon Gespräche mit Tieren geführt, deren Hundehalter, Katzenhalter, du führst ja mehrere, also Pferde, glaube ich, machst du auch.
Ja, alle Tiere.
Wo ich wirklich gemerkt habe, derjenige oder diejenige musste all ihren Mut zusammennehmen, um den Kontakt aufzunehmen, weil die schlicht und ergreifend, ja, ich sag mal, Angst vor der Antwort des Tieres hatte. Also egal, was für eine, ich nenne es jetzt mal Herzensfrage, das ist, ja, habe ich richtig gehandelt in dem und dem Moment? Hat das Tier sich wohlgefühlt in dem Moment? Egal, welche Frage das ist, ich kann das ja nicht mehr ändern, weil das Tier ist verstorben. Und dass du dann sagst, boah, ich habe wirklich so viele Leute schon betreut, die wirklich die Tränen in den Augen hatten oder das hört ja, wenn man telefoniert, die Tränen also in der Stimme hatten, weil sie so Angst haben, dass die Antwort des Tieres sie jetzt komplett aus der Bahn wirft?
Also die hatten nicht mal Tränen in der Stimme, sie haben richtig geweint. Also das kommt sehr, sehr oft vor und das sind keine Tränen der Selbstvorwürfe oder der Selbstquälerei, sondern Tränen wirklich, die aus dem Herzen kommen, weil sie ihr Tier so dermaßen vermissen. Und natürlich machen sich Menschen Vorwürfe, auch wenn alles bestens gelaufen ist, im besten Fall sowieso immer. Das ist einfach so. Und die Menschen, die zu mir kommen, möchten bestimmte Sachen geklärt haben. Sie haben solche Fragen. Sie haben auch Angst, dass ihr Tier was Trauriges oder was Schlimmes sagen könnte. Sie plagen sich mit diesen Selbstvorwürfen und mit diesem schlechten Gewissen, haben das Gespräch zum Teil auch ganz lange hingeschoben aus Angst, was dabei herauskommt. Das kenne ich, das ist normal. Die verstorbenen Tiere, müsst ihr euch vorstellen, also die Tiere, die bei uns leben, sind reine Liebe. Sie sind bedingungslose Liebe. Sie würden nichts Schlimmes sagen gegen uns. Wenn sie gestorben sind, sind sie, ich sag mal, das ist hier natürlich auch meine eigene Überzeugung, mein Weltbild. Das muss nicht heißen, es ist die Wahrheit. Da muss jeder in sich reinhorchen und gucken, ist das für mich stimmig, was Stefanie da erzählt oder nicht. Alles okay. Ich rede nur von mir und von meiner Erfahrung mit den vielen Gesprächen mit verstorbenen Tieren und mit den anderen, die ich halt geführt habe. Die Tiere werden zu Energie, sag ich mal. Es geht nichts verloren. Es stirbt nichts. Es transformiert sich. So. Und das ist ganz wichtig, von dieser Warte aus zu betrachten. Die Tiere, wenn sie zu Energie geworden sind, das musst du dir mal vorstellen, das ist wie in einem Haus, ein Tier geht in einen anderen Raum, die Tür geht zu und er kann nicht mehr zurück. Mehr ist das nicht. Das ist für uns ganz verständlich. Wir vermissen der Geruch, die Geräusche, die Haptik, das Tier anzufassen, die Anwesenheit, die Gewohnheiten, die man hat mit dem Tier oder hatte, das ist nicht mehr da, dieses Körperliche fehlt unendlich und deswegen fallen wir in diesem Loch. So auf der anderen Ebene betrachtet ist das Tier immer noch da und die Menschen, wenn sie offen dafür sind und deswegen komme ich wieder zurück, es ist ganz, ganz wichtig, sich darauf vorzubereiten, wenn die Menschen offen sind, das Herz offen haben. Es gibt Zeichen, die Tiere geben uns unendlich viele Zeichen, dass sie noch da sind.
Dass ich kurz unterbreche. Wir reden jetzt Zeichen von Tieren, die aber verstorben sind. Nur, dass unsere Zuschauer das wissen, ja. Wir sind jetzt definitiv bei den Tieren, die, wie du so schön dieses...
Nach der Sterbebegleitung.
...den Raum gewechselt haben.
Ganz genau. Entschuldige, ja, ich manchmal ist das nicht so klar. Für mich ist es so... Logisch, aber ja, natürlich. Also ein verstorbenes Tier gibt Zeichen. Da gibt es sie immer. So, man muss nur offen sein und man muss einfach mal gucken, was passiert um mich. So, das sind so Kleinigkeiten. Manchmal ein Bild, also ein Foto von einem Tier fällt um. Einfach so, jahrelang nicht umgefallen, aber jetzt gerade. Oder ganz komisch, manchmal in einem geschlossenen Raum. Ich denke an meinem Tier, das erzählen mir die Menschen ganz oft. Ich sage immer, schreib einen Brief an deinem Tier, was verstorben ist. Und sie sitzen da, sie erzählen mir ganz, ganz oft, sie sitzen da, schreiben an diesen Brief, sind dabei mit ihrem Tier natürlich verbunden. Das Tier ist da. Und sie sagen mir, ich habe irgendwas gespürt. Ein Luftzug in einem verschlossenen Raum. Solche Sachen, das sind diese Zeichen. Oder auf einer Decke auf einmal gibt es einen Abdruck. Als ob jemand drüber gelaufen wäre. Also so solche Sachen, das sind keine Zufälle, glaubt mir das. Keine Zufälle. Ja, auf jeden Fall, um wieder darauf zurückzukommen, dass die Tiere also auf dieser Ebene als Energie, wenn die Tiere zu Energie geworden sind, spielt es keine Rolle mehr, was wir in dem Leben des Tieres falsch gemacht haben. Auch Hunde, die geschlagen sind, machen keine Vorwürfe. Auch an die schlimmsten Tierquäler machen sie keine Vorwürfe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Tiere sind reine Liebe. Sie würden niemals sagen, das war schlimm, was du mir angetan hast oder so. Das habe ich noch nie gehabt in den ganzen Jahren. Kein einziges Mal. Die verstorbenen Tiere können wir auch nicht zurückhalten und sie daran hindern, ins Licht zu gehen oder zu Energie zu werden. Wir können das nicht. Wir können nur diesen Sterbeprozess erschweren. Das ist das Einzige. Aber wir haben keine Macht. Wir sind nicht dafür, ich sag mal, fähig, wir sind nicht fähig, ein Tier zurückzuhalten. Ein Tier wird nicht, ich habe ganz oft Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich mache mir solche Vorwürfe, mein Tier kann nicht ins Licht gehen, ich spüre, es ist noch da und es kann nicht wirklich gehen, weil ich so kralle oder weil ich ihn festhalte. Nein, das geht nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne, zu wissen. Und wenn die Tiere gestorben sind, sind sie frei. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ein Sterbeprozess, wo ich da ganz viel Einfluss darauf habe, wie sich das entwickelt, wie das verläuft. Und der Moment, wenn das Tier gestorben ist, danach, da sind wirklich zwei verschiedene Dinge. So, und ich habe noch nie ein Tier gehabt, der irgendeinen Vorwurf gemacht hat oder nicht. Was ich aber erlebt habe, ist, dass die Tiere ganz genaue Antworten auf die Fragen der Menschen geben, zum Beispiel zu der Todesursache. Manchmal weiß man nicht, woran sie gestorben sind, wenn das nicht, also so aus Altersgründen, sage ich mal. Da habe ich auch ein paar Dinge herausgefunden, die sich auch später als richtig erwiesen haben. Und das war ganz wichtig für die Menschen, das zu erfahren. Sie konnten ihr Frieden mit der Situation gemacht. Durch die Antworten des Tieres kann man in Frieden gehen mit der Situation und endlich mal in diesen Trauerprozess reingehen und irgendwann sein Herz wieder öffnen für ein neuen Hund. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Gespräche mit den verstorbenen Tieren sind auch sehr, sehr heilsam. Das habe ich festgestellt.
Also, das war wirklich ein super tolles, auch sehr emotionales Gespräch. Da möchte ich mich jetzt erstmal herzlich bedanken. Und ich weiß jetzt schon, dass die Frage kommt: Gibt die Stefanie denn auch Kurse in Sachen Sterbebegleitung? Das heißt also, dass du jemanden darauf vorbereitest, dass du also Kurse gibst in Bezug auf die Phasen, die du angesprochen hast, in Bezug auf das, was man vielleicht auch selber sieht, dass praktisch der Tierhalter zu Hause vorbereitet ist, er natürlich wahrscheinlich auch bei dir dann noch nach wie vor oder mit dir besser gesagt in Kontakt steht, aber ja, dass du praktisch den Tierhalter vorbereitest, gibst du auch solche Kurse oder sagst du, nee, so funktioniert das nicht? Das wäre jetzt noch natürlich eine wichtige Sache zu wissen.
Doch, natürlich. Also es gibt die 1:1-Beratung, wenn ein Mensch mich anruft und ich begleite 1:1 das Tier und dieser Mensch, das mache ich natürlich. Aber die Kurse als Aufklärung sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und was ich aber immer empfehle, ist, lerne die Tierkommunikation selber. Mach das, solange dein Tier noch jung und vital ist, damit du ihn dann so gut wie möglich begleiten kannst. Ich selber, obwohl ich das auch sehr lange mache, hole mir auch immer Hilfe bei meinen eigenen Tieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Hilfe auch sucht und annimmt, dass man nicht alleine ist. Aber die Tatsache, das selber zu lernen, erstmal mit ganz normalen Tieren ohne Probleme und so, und dann steigert man das und dann kommt in einem Vertiefungskurs, also dieser Modul-Vertiefungskurs, da geht es wirklich, da gehen wir ins Eingemachte, in das Sterben und in die Gespräche mit den verstorbenen Tieren. Aber es muss aufgebaut werden. Ich kann diesen Vertiefungskurs nicht machen, wenn man vorher noch nie mit einem Tier gesprochen hat. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Na, die Sterbebegleitung, diese Aufklärung, wenn der Fall da eingetreten ist. Und das andere, das langsame Aufbauen und sich damit vertraut zu machen, mit dieser ganzen, ich sag mal, Problematik, weil das für uns Menschen eine Problematik ist, obwohl es natürlich ist, aber sich damit vertraut zu machen, mit den Gedanken. Und das ist wirklich ein Prozess. Und das möchte ich nicht innerhalb von 2, 3 Wochen machen, sondern ich möchte das ein bisschen über die Zeit machen. Das ist eine Entwicklung, die wir durchmachen.
Das heißt, es gibt eben diese 2 Optionen. Die eine ist, dass du den Leuten eben über deine Kurse, ich nenne es jetzt einfach mal das Werkzeug, an die Hand gibst. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn beim eigenen Tier dann der Sterbeprozess eingesetzt hat, sich nochmal Hilfe mit ins Boot, nenne ich das mal, zu holen, weil man selber einfach auch Support braucht. Das ist einfach so.
Ja.
Jeder ausgebildete Psychologe hat einen Supervisor, wo er auch mal hin muss, weil man
das kann genau. Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ja. So, und die andere Variante ist, es kommt jemand und sagt, mein Tier ist jetzt alt und eigentlich weiß ich, dass er sich langsam auf den Weg macht. Ich will es aber noch nicht wissen, aber bitte hilf mir. Also diese beiden Optionen bietest du beide an.
Ja, ganz genau, ganz genau. Mir ist die Option, wo die Leute wirklich mit dem Basiskurs anfangen, natürlich lieber, weil sie nicht nur die eigenen Tieren unterstützen können, sondern auch viel Gutes machen können mit anderen Tieren. Für den Tierschutz, fürs hiesige Tierheim, solche Sachen. Den Nachbarn helfen, warum kläfft der Hund den ganzen Tag? Und solche Sachen können geklärt werden und verbessert werden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es geht um alle Tiere, nicht nur um die, die bei uns im Haus leben, weißt du?
Okay, super. Also dann möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank sagen für dieses wirklich echt emotionale Interview. Das ist mir auch ein bisschen ans Herz gegangen. Ich denke, das wird auch bei unseren Zuschauern nicht anders sein. Vielleicht vergießt der ein oder andere auch ein Tränchen, was völlig in Ordnung ist, weil Trauer ist eine Sache, die kommt in Wellen. Man kann auch nach 10 Jahren plötzlich nochmal um ein geliebtes Tier trauern und das ist völlig in Ordnung sowas. Wichtig ist einfach nur, dass man vielleicht jetzt bei dem Gespräch mitnimmt, unsere Bitte, bitte bereite dich einfach darauf vor. Bitte bereite dich vor, irgendwann wird es auch dein Tier treffen, dass es eben sich auf den Weg macht zu sterben. Und ja, dann hat man als verantwortungsvoller Tierhalter einfach die Pflicht, dieses Tier bis zum letzten Schritt, so gut es geht, zu begleiten. Und es ist völlig legitim, sich Hilfe zu holen dabei, sei es eben bei den Tierkommunikatoren, sei es beim Tierarzt, idealerweise vielleicht sogar noch mit dem Tierheilpraktiker alle Male zusammen, dass man praktisch sagt, so, ich hole mir jetzt die Leute, denen ich da vertraue, mit ins Boot. Das ist völlig legitim. Es ist legitim zu trauern. Auch das möchte ich noch einfach mal sagen. Und wenn man Fragen an ein verstorbenes Tier hat, dann konnten wir jetzt zumindest die Angst, hoffe ich, ein bisschen nehmen, dass man sagt, ich habe da ja noch eine Frage, aber ich habe wirklich Angst, dass das Tier sagt, du warst der Allerletzte. Nein, das würde wahrscheinlich niemals kommen. Bisher ist es bei dir ja noch nie vorgekommen, dass ein Tier gesagt hat, irgendwas war fürchterlich. Es ist einfach schön zu wissen, dass die Tiere, ja, selbst nach ihrem Tod, einfach noch immer ihre Liebe an die Tierhalter weitergeben. Ja. Ich kann nur noch mal unseren Zuschauern sagen, wenn noch Fragen sind, Stefanie, wärst du denn noch für ein drittes Interview bereit?
Aber selbstverständlich sehr, sehr gerne, weil das liegt mir sehr am Herzen. Das ist ein sehr wichtiges Thema und die Essenz ist wirklich, beschäftige dich mit dem Tod.
Prima. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Dann sage ich für heute herzlichen Dank und auf Wiedersehen und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Tschüss!
Tschüss!